Das ist aber genau, Max, das ist genau der Punkt. Dieses Bedürfnis entsteht, wenn es dann da ist. Wie zum Beispiel Antarktisreisen. Antarktisreisen waren im Prinzip dieser Space-Tourismus vor, weiß nicht, 30 Jahren oder so. Ich meine, wer konnte denn in die Antarktis reisen, außer Forscher und also Superreiche?
Ich weiß nicht, ob ihr forscht oder superreich seid. Was ich aber weiß, ist, dass nachhaltiger Tourismus ein Thema für uns alle ist. Und genau deshalb habe ich mir für diese Folge einen Experten ans Mikrofon geholt, Professor Dr. Harald Zeiss. Und wir haben nicht nur über zukünftige Reisen in den Weltraum gesprochen, sondern vor allem darüber, wie wir eine richtig gute Zeit im Urlaub haben können und trotzdem nicht verschwenderisch mit den Ressourcen auf unserem Planeten umgehen. Zunächst heiße ich euch aber herzlich willkommen bei Hörenswert, dem Wertgarantie-Podcast für interessierte Zuhörende aus der Welt der Consumer Electronics. Wertgarantie versichert so ziemlich alles, was einen Stecker, Speicher oder Akku hat. Und genauso vielfältig sind unsere Themen. Mein Name ist Max Hergt und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Mit dem nachhaltigen Reisen haben wir uns bereits in zwei Hörenswert-Folgen beschäftigt. In Folge 49 habe ich mit Buchautorin Julia Blessin über die Basics gesprochen und vor allem darüber, wie jeder und jede einzelne von uns eine gute Zeit haben kann und dabei trotzdem bewusst unterwegs ist. In Folge 51 hatten wir Christian Rapp von der TUI zu Gast. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, wie ein globaler Touristikriese das Thema angeht und trotz wirtschaftlichem Interesse ganz nach oben priorisiert. In dieser Folge freue ich mich, Harald Zeiss am Mikrofon zu begrüßen. Harald, schön, dass du da bist.
Hallo Max, schön, dass ich dabei sein darf.
Ich freue mich. Vielleicht ganz kurz zum Einstieg. Wie bist du eigentlich zu diesem Thema gekommen und warum beschäftigt dich nachhaltiger Tourismus so intensiv?
Ja, das ist auch eine interessante Frage, weil ich stehe ja jetzt regelmäßig vor Studierenden, die so Anfang 20 sind und die wollen natürlich wissen, wie entsteht eine Karriere oder was kann man davon planen? Mhm. Und es war tatsächlich überhaupt nicht mein Fokus, als ich in dem Alter war. Erst wollte ich Hoteldirektor werden, dann wollte ich BWL, irgendwas mit Management machen. Das habe ich dann auch durchgezogen. Und ich bin zum nachhaltigen Tourismus tatsächlich erst bei der TUI gekommen, die ich über Umwegen dann in Hannover gefunden habe und wo ich auch viele, viele Jahre war. Und aufgrund von Strukturveränderungen und tatsächlich auch eher einer Veränderung, die ich gar nicht so wollte, bin ich dann beim Umwelt- und Qualitätsmanagement gelandet. Und da hatte mich eher das Qualitätsmanagement interessiert und die Umwelt, die gab es halt mit dazu, weil die so zusammen verlinkt waren. Und dann aber mit der Zeit hat mich das Thema Umwelt immer mehr fasziniert. Aus der Umwelt ist dann irgendwann Nachhaltigkeit geworden. Mhm. Und ich zunehmend zum Spezialisten und Experten auch, weil die Presse der TUI damals gesagt hat, sie würden gern das Thema rund um eine Person aufbauen und hatten mir das Versprechen so halbwegs abgerungen, dort auch viele Jahre zu bleiben, weil man baut jetzt nicht eine Person auf, die dann irgendwie gleich wieder verschwindet. Und so kam das dann und so bin ich dann zu, ja, mancher Stelle so zu Mr. Nachhaltigkeit geworden. Und es ist aber auch ein Thema, das mich tatsächlich persönlich, wo ich mich wohlfühle und fast schon so eine Art Berufung empfinde, wenn ich an das Thema denke.
Ich glaube, das ist die beste Grundvoraussetzung, um generell erfolgreich zu sein im Job.
Ja.
Und wenn es so ein wichtiges Thema ist, was ja in unserer heutigen Welt durchaus auch immer noch wichtiger wird, dann ist es doch besonders schön. Und derzeit bist du Professor an der Fachhochschule im Harz. Ist das korrekt?
Genau, also unsere Pressemarke ist, wenn sie Hochschule Harz in Wernigerode genannt wird.
Die Hochschule Harz in Wernigerode.
Die Hochschule Harz in Wernigerode und dort bin ich am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften und da ist ein Teil, ist dann Tourismus, ist so eine Untergruppe davon. Da sind wir einige Kollegen mit spannenden Studiengängen wie Tourismusmanagement, ist klar. Und ich bin der Leiter vom Studiengang International Tourism Studies, wo man einen Doppelabschluss erzielen kann mit einer Partnerhochschule im Ausland.
Perfekt. Also für alle Zuhörenden, die sich in diese Richtung orientieren wollen, die wärmste Empfehlung.
Genau, ich habe kein Buch.
Ein absoluter Experte am Werk.
Ich habe kein Buch, das ich in die Kamera halten kann. Aber ich habe einen Studiengang, den man promoten kann. Kommt zu uns nach Wernigerode in den schönen Harz. Schöner grüner Campus, kleine Hochschule und sehr persönliche Atmosphäre. Und mit tatsächlich auch einem sehr guten Renommee in Deutschland.
Dann habe ich jetzt definitiv den richtigen Gesprächspartner hier am Mikrofon. Mhm. Denn wenn wir über nachhaltiges Reisen sprechen, dann denken ja viele vielleicht weniger fliegen, eher Nahziele auswählen als Fernziele und bewusster konsumieren. Aber es gibt ja auch Länder, die ein bisschen weiter weg sind, die das Thema sehr aktiv gestalten. Ich habe bei der Recherche immer wieder über den Bhutan gelesen, ein Land, das bewusst auf Qualität statt Masse setzt. Und die Frage an dich, gibt es aus deiner Sicht Länder oder Destinationen, die beim nachhaltigen Tourismus aktuell besonders spannend sind? Und was machen die konkret anders, vielleicht ja sogar deutlich besser als andere Länder?
Ja gut, Bhutan hast du ja schon genannt. Häufig wird Costa Rica auch genannt.
Da war ich selbst schon, ja, in so einem Eco-Resort, kann ich bestätigen.
Ja, wobei es ist natürlich mehr als nur das Resort, sondern es ist letztendlich, wie geht ein Land an das Thema ran? Slowenien wird heute häufig genannt. Und dann haben viele Länder so Teile davon, wo sie sich nachhaltig versuchen aufzustellen. Also das eine ist, das Thema Nachhaltigkeit im Tourismus ist ja sehr breit. Laut Definition gibt es ja drei Bereiche, das Soziale, das Ökologische und das Ökonomische. Das Ökonomische klammern wir mal aus, da geht es um Gehälter und Wertschöpfung und sowas. Aber allein schon, wenn ich mir das Thema ökologisch anschaue, ne, das ist ja nicht nur die Tier- und Pflanzenwelt, es geht auch um Wasser, um Klima und Energie. Wenn ich im Sozialen schaue, da geht es in erster Linie um das ganz große Thema Menschenrechte, soziale Bedingungen bis hin zu Indigenen, wie werden Bevölkerungsgruppen integriert und Ähnliches. Also es ist an so vielen Bereichen und Länder setzen an unterschiedlichen Stellen an. Also Bhutan zum Beispiel, die haben ihren Zugang sehr stark begrenzt. Also du musst auch letztendlich so eine Art Eintritt bezahlen, um in das Land zu kommen mit einem quasi so einer Mindestgebühr. Und ich finde das ganz clever gelöst, weil das Land dadurch sich sehr spitz positioniert und die sagen auch ganz klar, wir warten im Grunde auf die, die schon alles gesehen haben. Und die sind dann so alt, dass denen dann auch dieser Eintritt nichts ausmacht. Und gleichzeitig ist Bhutan auch auffällig geworden in den Medien, weil sie anstelle des Bruttosozialprodukts das Bruttoglücksprodukt messen. Also sie gehen so weit, dass sie sagen, also wir wollen jetzt nicht wissen, werden die Menschen reicher, sondern werden sie letztendlich auch zufriedener.
Das ist spannend.
Diesen Weg geht zum Teil auch Slowenien. Die haben letztendlich auch so ein, weiß gar nicht, 100 Kriterien, lange Liste, wo sie versuchen herauszubekommen. Also findet die Wertschöpfung tatsächlich auch in den Herzen statt, bei den Menschen, nicht nur auf dem Konto. Das ist auch sehr spannend und Slowenien positioniert sich jetzt im grünen Bereich auch sehr stark, weil sie eben auch viel Natur haben. Übrigens auch eine ganz interessante Geschichte aus der TUI, wenn ich die kurz erzählen darf.
Klar, gerne.
Wir haben nämlich bei den Hotels mal untersucht, ob die Gäste das mitbekommen, wenn die sich für die Nachhaltigkeit engagieren, ne, wenn sie Labels und so weiter haben, Solaranlage. Aber interessanterweise, höchste Korrelation war, also so platt gesagt, je größer der grüne Garten im Hotel war, desto mehr haben die Gäste gedacht, es sei ein nachhaltiges Hotel.
Das ist verrückt.
Also da sieht man ganz gut,
wie die Brille,
wie
die wir aufhaben als Touristen.
Ja, ja. Genau, oder auch die Deutschen, die sehr stark über die Umwelt kommen. Costa Rica hat sich letztendlich, glaube ich, sogar in die Verfassung reingeschrieben, Schutz der Umwelt, dass sie sind, die Gelder, die verteilt werden im Tourismus, so sind sehr stark auch an Investitionen in Nachhaltigkeit gekoppelt und so. Also unterschiedliche Länder gehen unterschiedliche Wege. Und dadurch sprechen sie auch unterschiedliche Zielgruppen an, aber alle bedienen letztendlich einen Teil, kleiner oder größer, vom Kuchen der Nachhaltigkeit.
Ein Thema, was man ja aus den Medien kennt oder vielleicht schon mal selbst erlebt hat, ist Overtourism. Und dann dahingehend auch das Thema Besucherlenkung. Gerade in Städten wie Barcelona, Venedig oder Inseln wie Mallorca oder meiner Lieblingsinsel Teneriffa, da ist Übertourismus, also zu viele Menschen auf zu kleinen Flächen und alles strömt dahin, ein massives Problem, was man zum Teil, also ich habe es auch schon gespürt, vor Ort sogar merkt. Warum ist Overtourism eigentlich so problematisch und vielleicht auch für wen genau?
Das ist eine gute Frage und ist auch nicht so leicht zu beantworten. Ich sage ein bisschen spöttisch, sage ich lieber Overtourism als gar keinen Tourismus.
Das ist das, was ich mir in erster Linie denke, wenn ich dort in ein Restaurant oder Café gehe und ich schlechter behandelt werde, weil ich offensichtlich kein Spanier bin in diesem Fall. Also ich habe es mehrmals gefühlt, es war nicht nur einmal ein Gefühl, sondern es wurde auch deutlich zum Teil, dass man mich da nicht wünscht oder uns als ausländische Touristen in diesem Fall. Und das war auch mein Gedanke. Lieber Overtourism als gar kein Tourismus. Was ist daran falsch? Was steckt dahinter?
Der Overtourismus, der kommt ja nur zustande, wenn irgendwo Probleme auftauchen. Mhm. Grundsätzlich sagt man erstmal, alle sollen zu uns kommen. Und denn der Tourismus, auch das ist eine ganz interessante Perspektive, wenn man drauf schaut, ist ja ein Exportgut. Nur dass das Produkt eben nicht das Land verlässt und zum Konsumenten geht, sondern der Konsument dann in das Land reist, um es dort zu konsumieren. Also im Prinzip ist das ähnlich wie jetzt T-Shirts herstellen oder was weiß ich, Autos konstruieren, ist Tourismus. eine Industrie, eine Branche, die dort Wert schöpft und Menschen Arbeit bietet und vieles mehr. Dann darüber hinaus hat der Tourismus auch schöne soziale Sachen, wie zum Beispiel Wertschätzung. Ne? Es ist also, wenn man viel unterwegs ist, merkt man das auch. Ganz viele Menschen sagen, sie finden es total toll, dass Menschen kommen, um ein Land, einen Landstrich, eine Region zu besuchen. Ne? Dann muss sie auch besonders attraktiv sein. Und das ist eine Wertschätzung für die Menschen vor Ort. So, und dann irgendwann ist der Moment, dass dann, und jetzt geht der Fächer auf, die Infrastruktur leidet. Also, dass jetzt Wege oder Bahnhöfe, Flughäfen, Straßen einfach nicht ausgebaut sind für die schiere Masse. Das sieht man am häufigsten letztendlich in Naturschutzgebieten, ne? Wenn dann irgendwie Müll rumliegt, die Wege zertrampelt sind. Das ist letztendlich eine Form des Overtourismus. Die Form des Overtourismus, die jetzt vielfach in den Medien ist und die du erlebt hast auf Teneriffa, es gab ja auch Proteste, ist, wenn bestimmte Menschengruppen letztendlich sich vom Tourismus eingeschränkt fühlen oder aber über Bande vom Tourismus betroffen sind. Wie zum Beispiel, dass sie sagen, wir finden keine Wohnung mehr, weil die Touristen in den Wohnungen wohnen, die dort vermietet werden. Oder was weiß ich, wir kommen nicht mehr pünktlich zur Arbeit, weil die Touristen mit ihren Mietwagen die Straßen verstopfen. Nur meines Erachtens, diese Probleme lassen sich verhältnismäßig gut regeln, wenn denn die Verantwortlichen vor Ort das regeln möchten. Und hier ist jetzt das Thema, jeder Tourist bringt Geld und viele Verantwortliche wollen diesen Geldsegen in keiner Weise in irgendeiner Form stoppen. Denn mit jedem Tourist, der kommt, hat man natürlich die Möglichkeit, Geld beiseite zu legen, um zum Beispiel in den sozialen Wohnungsbau zu investieren. Oder man kann es auch krasser machen, dass man sagt, ja, dann verbieten wir eben die Vermietung über Airbnb und Co. Oder wir schränken sie ein oder sie sollen Steuern zahlen oder wie immer. Das lässt sich alles regeln. Was aber da dran hängt ist, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich nehme mal Mallorca, da gab es ja auch Proteste und da wird auch viel privat vermietet. Vielleicht kann ich kurz eine Klammer einfügen. Die Pauschalreise, die ja manchmal als Massentourismus bezeichnet wird, ist übrigens nicht diejenige, die zu Overtourism führt, weil sie schafft sich ihre eigene Infrastruktur. Ist nochmal ein eigenes Thema, aber die Charterflieger werden gestellt, die Busse, die dann in die Hotels die Gäste bringen, die Gäste sind im Hotel. Da kämpfen die vielleicht Overtourism um die Liegen am Pool. Aber ansonsten, die befinden sich ja letztendlich außerhalb des täglichen Lebens. Ne? Das ist ja auch ein Vorwurf. Ja, ne? All-inclusive-Urlauber bleiben immer im Hotel. Mhm. Es sind vor allem die Individualtouristen, die durch die Low-Cost-Carrier, durch das Internet und so weiter die Möglichkeit bekommen haben, wie Einheimische zu leben, die jetzt quasi die Gegenden der Einheimischen so fluten und füllen. Klammer wieder zu. Also man kann letztendlich, wenn man steuern will, kann man steuern. Nur die Sache ist die, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Mallorca hingehe und sage, so ich verbiete jetzt die ganze Vermietung, private Vermietung, dann reißt man natürlich auch ein ganz großes Loch in ein jetzt schon entstandenes Ökosystem. Ne? Personen, die Mieten kassieren, Reinigungskräfte, die dort sauber machen, kleine Shops, Bars, Supermärkte, die von den Menschen da leben und so weiter. Es bedarf einer gewissen Planung und der Overtourism ist entstanden, weil eben diese Planung nicht professionell gemacht wurde und man jetzt im Grunde dann vor der Situation steht, oje, wie gehen wir damit um? Ein bisschen kann man die Behörden auch in Schutz nehmen, weil wir mit Corona hatten wir genau das Gegenteil, also Undertourism oder gar kein Tourism. Und alle waren ja froh, als es dann wieder angezogen ist. So, und jetzt ging es schneller als erwartet und jetzt geht der Knatsch los und da muss man steuern, das kann man steuern und das wird sich auch regulieren.
Wenn du sagst, man kann das steuern, kannst du uns mal mitnehmen, welche Ansätze sind da auch so, dass sie Schnellwirkung zeigen, ohne dass es jetzt vielleicht krasser Verbote wie die Vermietung von Airbnb und Co. bedarf? Oder gibt es vielleicht auch die Möglichkeit, über Technik und Datenkenntnisse und Datennutzen Besucherströme zu lenken? Also ich denke da an künstliche Intelligenz natürlich, Datenanalyse oder auch neue Mobilitätskonzepte oder Ähnliches.
Das hängt, Max, ein bisschen davon ab, mit was für einer Destination, mit was für einem Urlaubsland ich zu tun habe. Also wenn ich eine Insel habe, dann ist klar, vermutlich kommt 95% aller Gäste kommen über den Flug. Mhm. Wenn ich jetzt sage, ja, es sind einfach insgesamt zu viele Gäste, dann muss ich einfach nur die Flugkapazitäten reduzieren, indem ich einfach entweder die Preise erhöhe für Slots und Co., ja, denn da preisbestimmt Angebot und Nachfrage. Oder ich, wie bei manchen Kreuzfahrtschiffen, dann hingehe und sage so, fertig aus. Mehr als zwei Schiffe dürfen nicht gleichzeitig im Hafen liegen. Machen wir nicht mehr mit 4 oder 5 Schiffen. So.
Möglichkeit,
das ist zum Beispiel. Das sind so jetzt ganz drastische Maßnahmen. Oder man macht es wie Venedig, die tatsächlich so eine Art Eintrittsgebühr verlangen im Sommer. Denn das ist vielleicht auch ganz interessant. Ne? Selten ist es so, dass es quasi das ganze Jahr über einfach zu viele Menschen sind. Und dass man das ein bisschen verteilen möchte. Und das kann man verteilen, indem man Anreize setzt. Das heißt, dass man es eben dann zu den Zeiten, wo viele da sind, teurer macht und wenn weniger da sind, dass man es dann attraktiver macht. Was man auch machen kann, ist zum Beispiel, also ein sehr deutliches Beispiel, ein bekanntes Beispiel und vor allem auch ein gut gemanagtes Beispiel ist Amsterdam. Amsterdam hat, ich glaube, irgendwie 23 Millionen Gäste und sie wollen runter auf 20 oder weniger. Also die sind ganz konsequent, dass sie zum Beispiel überhaupt keine Shops mehr zulassen in der Innenstadt, die ausschließlich Touristen nutzen. Also sie sagen, jeder Shop, der aufmacht, muss einen Nutzen für die Einwohner haben. Und da kommen wir ein bisschen so von dem Konzept des Wirtschaftsraums zum Lebensraum. Also, dass man versucht, mehr für die Einheimischen zu machen und den Tourismus letztendlich damit verbindet. Heißt, immer dann, wenn ich eine Attraktion irgendwo aufbaue, meinetwegen Spiel- und Spaßland oder was auch immer, dann muss die erste Mal durch einen Filter durch, um zu gucken, bringt das denn den Einwohnern noch was? Oder ist das im Prinzip nur Infrastruktur für die Gäste? Und im Zweifel muss man dann sagen, dann machen wir es nicht, ne? Wir möchten, dass die Einheimischen genauso davon profitieren. Und Amsterdam ist sogar bis dahin gegangen, dass sie in England Werbung geschaltet haben, die im Grunde sagte, kommt nicht nach Amsterdam. Wir möchten euch da nicht haben. Die zielte ab auf diese Junggesellenverabschiedungen da, weil das war irgendwie das große Ding, da nach Amsterdam zu fahren, irgendwie im Rotlichtviertel abzuhängen und so. Und die haben gesagt, haben so mit krassen Beispielen, wenn ihr kommt, wir nehmen euch fest, ihr sitzt im Gefängnis, ihr zahlt Strafe und so weiter, das ist kein Spaß,
bleibt
ist
zu
heftig.
Hause. Ja.
Ja, das ist so. Und ich glaube, sie machen sogar aktuell gar keine Werbung mehr. Sie haben auch dieses irgendwie I Love Amsterdam abgebaut vor dem Rijksmuseum. Sie versuchen ganz gezielt, da ein bisschen Dynamik rauszubekommen. Die haben Kreuzfahrtschiffe haben sie runtergenommen von der Liste. Die Flusskreuzfahrtschiffe sind deutlich reduziert worden. Ich glaube, das soll auch die nächsten Jahre komplett auslaufen und so weiter. Also da merkt man, die meinen es ernst.
Das heißt letztendlich, wenn sich eine Destination, in diesem Beispiel Amsterdam, ich war vor 2 Wochen gerade da und kann sagen, es war eine wunderschöne Stimmung. Also ich kenne Amsterdam schon lange und zwischendurch empfand ich es auch als sehr voll und es war super angenehm. Das heißt aber, wenn man sich wirklich darauf fokussiert, dann hat nachhaltiger Tourismus ja definitiv auch positive Auswirkungen auf die lokale Wirtschaft, auf Einkommen oder die langfristige Stabilität von Regionen. Würdest du so weit gehen, dass du sagst, nachhaltiger Tourismus ist langfristig sogar wirtschaftlich erfolgreicher als, ich sag mal, schnelle Geld über viele Menschen?
Ich glaube, da müssen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Das betrifft ja nicht nur den Tourismus, sondern eine Wertschöpfung im Sinne des ehrlichen Kaufmanns ist immer eine Wertschöpfung, die respektvoll mit Stakeholdern umgeht. Ja, ich weiß gar nicht, gibt es ja tausende von Beispielen. Wenn ich jetzt irgendwie so einen kleinen Kiosk führe, in dem ich die Preise sind völlig überhöht, ich ziehe die Kundschaft da über den Tisch und so weiter, das ist ja nicht von Dauer, das mag keiner. Und so funktioniert das auch im Tourismus. Natürlich wollen alle Geld verdienen, das ist ja auch deren gutes Recht und gehört ja auch zu einer der Säulen der Nachhaltigkeit. Die Frage ist eben nur, zu wessen Lasten. Denn gerade im Tourismus haben wir es mit einer Vielzahl von freien Gütern zu tun, für die nicht bezahlt werden muss. Wie zum Beispiel ein sauberes Meer oder sowas. Davon profitieren die Hotels, letztendlich auch die Einheimischen. Aber wenn man jetzt anfängt, dass das überlastet ist, dass dann irgendwelche Algen sich ausbreiten und so weiter, dann hat da niemand was davon. Und da braucht es dann eben regulierend den Staat, die Region, also die Behörden, jemand Offizielles, der im Prinzip regulierend eingreift. Und der nachhaltige Tourismus will ja genau das schaffen. Das heißt also respektvoll mit Augenmaß und einer Entwicklung, die allen zugutekommt, die da vor Ort sind, einen Tourismus zu etablieren, der stabil ist. Bei uns im Deutschen ist ja der Begriff Nachhaltigkeit auch doppelt belegt. Einerseits eben diese drei Säulen und andererseits wird ja ganz häufig Nachhaltigkeit für das Wort dauerhaft benutzt. Und da soll ja auch die Reise hingehen. Die Definition von der Frau Brundtland und ihrer Kommission, die dafür die Vereinten Nationen seinerzeit das mal ins Leben gerufen haben, geht ja auch darum, ne, die heutigen Ressourcen so zu verteilen und zu konsumieren, dass künftige Generationen nicht von dem ausgeschlossen werden, was wir heute machen. Ja, das heißt, nicht das Buffet leer fressen und dann die, die später kommen, die haben da nichts mehr, sondern dass man damit wertschätzend und respektvoll umgeht. Wir sind noch meilenweit davon entfernt. Aber der nachhaltige Tourismus, der versucht eben genau diese Richtung einzuschlagen und das auch umzusetzen.
Ein lohnenswertes Ziel, würde ich sagen, weil wir haben ja neben den, ich sag mal, ganz akuten Phänomenen, Problemen, Herausforderungen, die vielleicht durch Übertourismus kommen oder durch nicht nachhaltigen Tourismus, haben wir ja auch global gesehen klimatische Herausforderungen, also Klimawandel und so weiter. Wie passen sich Destinationen konkret an den Klimawandel an? Gibt es da sichtbare Veränderungen, die auch in den Bereich Nachhaltigkeit fallen, oder sind es zwei völlig getrennte Paar Schuhe?
Nein, gar nicht. Die Klimakrise, also ich persönlich rede schon gar nicht mehr von Klimawandel, sondern Klimakrise, und die Frage ist, wann es dann zur Klimakatastrophe kommt. Aber das ist letztendlich eine Krise, weil wir haben längst noch nicht die Werkzeuge an der Hand, um dem hier ernsthaft was entgegenzusetzen. Also die Klimakrise gehört letztendlich zum ökologischen Teil, und der Tourismus ist davon ja doppelt betroffen oder hat da zwei Seiten. Auf der einen Seite betroffen und da auf der anderen Seite aber auch Verursacher. Also man geht davon aus, dass der Tourismus rund 5-6% der gesamten Emissionen weltweit beiträgt. Die kommen aus dem Tourismus. Und gleichzeitig, wenn wir hören, dass irgendwie Great Barrier Reef, Korallenbleiche, Österreich, kein Schnee mehr, Überschwemmungen im Ahrtal, all das sind ja touristische Regionen, die aufgrund der Klimakrise betroffen sind, wo das Wetter verrückt spielt und das touristische Produkt damit in Mitleidenschaft gerät. Mhm. Also sind wir Verursacher und Leidtragende zugleich. Und damit haben wir ja eigentlich einen hervorragenden Auftrag, uns darum zu kümmern, dass sich eben die Situation nicht verschlimmert.
Ja.
Aus dieser Perspektive ist übrigens auch, dass der Begriff des regenerativen Tourismus entstanden, der noch in den Kinderschuhen steckt, wo man sagt, Nachhaltigkeit ist nicht genug, sondern wir müssen einen Tourismus schaffen, wo jeder zusätzliche Reisende das zu einer Verbesserung von Umwelt und Sozialem führt. Also nicht nur es stabil halten in der Nachhaltigkeit, wo man sagt, macht nichts kaputt, sondern macht es gut. Ne? Wobei, das ist echt eine Herausforderung.
Ja.
Aber das wäre natürlich ideal, ne? Wenn mit jedem weiteren Gast schütze ich mehr die Natur, helfe ich mehr den Menschen vor Ort.
Absolut.
Und bei der Klimakrise ist halt, uns läuft da die Zeit davon. Ja? Es sind viele Dinge, die sind unumkehrbar. Es verschwindet der Eispanzer. Gleichwohl fahren wir weiterhin mit Kreuzfahrtschiffen in die Antarktis. Es gibt diesen Last-Chance-Tourism, nochmal Eisbären sehen, bevor sie alle verhungert sind. All solche Sachen. Also man merkt, diese sogenannte kognitive Dissonanz, also im Kopf geht's anders, als was das Herz sagt. Und das merkt man also gerade im Tourismus, wo man sagen muss, Wir sollten uns bei unserem Konsum zurückhalten, denn es ist allen klar, dass das nicht der Konsum sein kann, den künftige Generationen dann auch durchführen. Und mein beliebtestes Sorgenkind ist jetzt dieser sich entwickelnde Space Tourism, ne, wo jetzt im Moment noch die Superreichen sich in den Weltraum da katapultieren lassen. Mal ein paar Zahlen so zum Größenordnungsvergleich. Also so ein Flug, der belastet das Klima mit 70 Tonnen CO2 pro Person. Mhm. In Deutschland dürfen wir 10, also emittieren wir aktuell 10 Tonnen pro Jahr pro Person im Schnitt. Also das ist quasi mit einem 45-minütigen Flug ballere ich da 7 Jahre CO2-Emissionen Deutschland raus. Wir dürften weltweit nur rund 2 Tonnen im Jahr emittieren, was dann schon 35 Jahre ist. Ne? Also das sind Größenordnungen, und da muss ich sagen, eigentlich müsste man diesem ganzen Firlefanz sofort Einhalt gebieten und sagen, der Weltraum gehört den Wissenschaftlern. Und das war's. Aber das darf kein touristisches Produkt werden.
Da haben wir wieder das Problem, solange Menschen daran Geld verdienen oder Unternehmen daran Geld verdienen, werden sich wahrscheinlich einige bemühen, dass das so weitergeht. Aber ich bin da ganz bei dir, kann das total nachvollziehen und habe zum Glück auch gar nicht das Bedürfnis, da wirklich mich selbst mal in den Orbit schießen zu lassen.
Das ist aber genau, Max, das ist genau der Punkt. Dieses Bedürfnis entsteht, wenn es dann da ist. Wie zum Beispiel
also
Antarktisreisen.
Ist, ne?
Antarktisreisen waren im Prinzip dieser Space-Tourismus vor, weiß nicht, 30 Jahren oder so. Ich meine, wer konnte denn in die Antarktis reisen, außer Forscher und also Superreiche?
Ja.
Und das ging los, dass so 300, 400 Gäste im Jahr da waren. Und jetzt sind wir bei 40.000, 50.000 Gäste.
Ja. Gut, und wenn man sich dann überlegt, ne, wenn dann irgendwie auf der Bucketlist, also der persönlichen Wunschliste steht, ich möchte einmal die Erde von oben betrachten und es kostet 50.000 Euro, nicht 500 oder 5 Millionen.
Absolut.
Dann ist es vielleicht nicht der dritte Wohnwagen, den man sich kauft dann irgendwann im Leben, sondern dann ist es vielleicht dann doch die Reise in den Weltraum.
Das gönnt man sich dann zum 50. oder so.
Da wir ja versuchen, auch immer mit diesem Podcast nicht nur neben den Inhalten, und da bin ich dir sehr dankbar, dass du uns hier wirklich tiefe Einblicke mal in deinen Wissensstand, in deine Kenntnisse, in deine Forschungsergebnisse beziehungsweise in das, was du vielleicht auch den Studierenden dann nachhaltig beibringst, mitgegeben hast, würde ich, wenn du magst, gerne von dir nochmal deine Top 3 Tipps unseren Hörenden mitgeben. Wenn man sich jetzt fragt, okay, wie will ich denn beim nächsten Urlaub bewusster unterwegs sein? Also das, was du gerade gesagt hast, wir haben einmal Kopf und wir haben einmal Herz. Wie schaffe ich es, bewusster unterwegs zu sein und trotzdem einen richtig schönen Urlaub zu verbringen? Der kann ja hier zum Glück noch auf der Erde stattfinden und muss nicht im Weltraum sein.
Also, jetzt muss ich aber auch an die Hörer appellieren. Man muss auch ein bisschen investieren. Und zwar das allererste, was ich vorschlagen würde, ist, vor dem Buchen des nächsten Urlaubs sich gedanklich mal die Zeit zu nehmen, was will ich überhaupt? Wir reagieren sehr viel auf Impulse von außen, Instagrammer, der Nachbar, die Nachbarin, was die so gemacht haben und so weiter. Aber die große Frage ist doch, was macht mich glücklich? Was begeistert mich? Wo finde ich tatsächlich Erholung? Und auch da wieder ein Bild, was ich meinen Studierenden mit auf den Weg gebe, ist, jetzt überleg doch mal, hier so ein Urlaub auf den Malediven, ja, und dann gehen überall, und dann sage ich, aber jetzt überlegt man, ihr sitzt am Lagerfeuer mit Freunden irgendwo abends, nachts und Gitarre spielt, Kasten Bier und so weiter. Was sind denn das für Emotionen? Und dann merkt man, das sind im Prinzip die Emotionen, die wir ja suchen, die Nähe zu unseren Freunden, zur Familie. Wir möchten was erleben, Teil einer Gruppe sein. Es geht ja gar nicht so oft darum, weit weg zu reisen.
Das stimmt.
Ja, sondern wir reisen letztendlich einer, ja, im Grunde fast schon einer Fata Morgana hinterher, die andere uns in den Kopf gepflanzt haben. Also da vielleicht mal zu überlegen, ob man vielleicht viel näher in der Region bleiben kann, um etwas zu erleben. Man muss sich überlegen, möchte man sich ausruhen oder möchte man quasi wachsen? Es kann zum Beispiel auch ein Töpferkurs oder ähnliches, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen platt, aber wenn man vielleicht irgendwo eintaucht und an sich persönlich auch arbeitet, auch das kann eine Art Urlaub sein. Mal was ganz was anderes machen, als man sonst im täglichen Leben macht. Also ich verstehe völlig, wenn eine Kassiererin oder ein Kassierer aus dem Supermarkt sagt, ich bin die ganze Zeit nur am Schuften, ich möchte die Beine hochlegen, ich möchte bedient werden. Ich möchte mir keine Gedanken über irgendwas machen. Völlig in Ordnung. Das sind auch die Letzten, die quasi den falschen Urlaub machen. Aber gerade Menschen, die mehr Möglichkeiten haben, die sollten sich überlegen, ist es wirklich die Distanz, die entscheidend ist? Oder ist es letztendlich das Erlebnis, was für mich entscheidend ist? Und das Erlebnis, da zählt eigentlich viel mehr, dass man das mit der Familie und mit Freunden erlebt oder dass man zu sich selber einen Weg findet, den man vielleicht noch nicht beschritten hat. Und wenn man das abgeschlossen hat, dann kann man sich überlegen, wo will ich da hin? Wenn man sich eine Unterkunft aussucht, entweder sich an Zertifikaten, also Stichwort Biohotel könnte zum Beispiel sowas sein oder ein Ökohotel. Oder man kann auch hingehen und sagen, kleine familiengeführte Unterkünfte, dann bleibt das Geld in den Taschen von ganz normalen Menschen und nicht großen Konzernen. Das wäre zum Beispiel was. Und dann die Mobilität dorthin. Ne?
Ja.
Ich hoffe, dass schon das Flugzeug rausfällt. Aber man kann auch mit dem Zug reisen. Es ist auch nicht so wild. Ich bin bis nach Budapest mit dem Zug gefahren. Auch das geht. Dann hier einfach im ICE Frühstück im Bordrestaurant. Das ist doch schon Teil vom Urlaub. Noch einen Film auf dem Computer spielen oder im Bordportal vom ICE hat man auch Filme und so weiter. Ein Buch lesen, aus dem Fenster schauen und das Ankommen, schon die Anreise schon zum Erlebnis machen, das funktioniert meines Erachtens auch sehr gut. Da muss man sich davon trennen, dass man sagt, ich muss da schnell hin und schnell wieder zurück. Das ist nicht notwendig.
Das regt mich auf jeden Fall ganz stark dazu an, wirklich mal zu reflektieren, wie ich meine Reiseentscheidung so treffe. Also eine Perspektive, die ich in dieser Tiefe noch nicht so beleuchtet habe. Harald, ich danke dir auf jeden Fall sehr für deine Insights und für dein Wissen, das du mit uns geteilt hast. Und ich stelle dir trotzdem noch die Frage, wo geht dein nächster Urlaub hin?
Tatsächlich, jetzt am Freitag fahre ich mit einem Freund mit dem Zug nach Polen.
Nach Polen, okay.
Genau, und wir werden da für ein verlängertes Wochenende werden wir in Breslau verbringen. Und bin ich sehr gespannt, denn ich muss zu meiner Schande gestehen, Ich war noch nie in Polen, obwohl es ja unser großer Nachbar ist. Jetzt wird es echt mal Zeit.
Dann wünsche ich dir auf jeden Fall eine ganz hervorragende Auszeit.
Dankeschön.
Die muss nicht immer weit weggehen, sondern kann auch in der Nähe bleiben.
Absolut.
Harald, ganz herzlichen Dank.
Max, das war mir ein Vergnügen. Dankeschön.
Mir auch. Danke. Ciao, mach's gut.
Ciao, ciao.
Gibt es Themen, die euch interessieren und Menschen, mit denen wir unbedingt mal sprechen sollten? Habt ihr Ideen, Fragen oder Anregungen? Oder möchtet uns Feedback senden? Dann schreibt uns jederzeit eine E-Mail an hörenswert@wertgarantie.com. Hören schreibt ihr dabei mit H-O-E. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Hörenswert.